Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Sie hören 2 auf 1. Damit haben Sie gerechnet. Unser Thema ist alt. Das dürfte für Sie neu sein.
Das stimmt. Ich höre gerade interessanterweise das erste Mal das deutsche Hörbuch von Ready Player One.
Übrigens auf Deutsch Fertigspieler 1.
Heißt es nicht, Gott sei Dank.
Wenn es ein deutscher Titel wäre, Entschuldige, aber würde es aber sowas heißen wie von Computerspielen und genau. Irgendwas. Geschichte vom ersten Spieler.
Der Videospielmilliardär. Genauso wäre es, aber ich höre Ready Player One. Für alle, die nur den Film gesehen haben, Buch ist ein ganz anderes Erlebnis, muss man einfach sagen. Ich habe das Buch selbst gelesen, auf Englisch.
Ich habe es lesen lassen.
Genau, und dann meine Söhne laden in der Regel deutsche Hörbücher runter. Und in diesem Fall ist es gelesen von unserem Leseidol David Nathan, also großartig. Aber interessant ist, da verlieben sich zwei und die kennen aber nur die Avatare voneinander und wissen jetzt nicht, wie alt oder wer sich dahinter verbirgt, ja. Hm. Und dann wird, und das ist das Perverse, dann wird da eben gesagt, naja, vielleicht bist du das vermutliche Mädchen, vielleicht bist du ja doch nur ein 53-jähriger fetter Kerl namens Chuck, der bei seiner Mutter im Keller wohnt. Ich bin jetzt 53, das zumindest trifft auf mich zu. Das also ist sozusagen der Schrecken, der altersmäßige Schrecken in diesem Roman, 53 zu sein.
Ja.
So viel zum Alter.
Wann wirst du jetzt deinem digitalen neuen Menschen, der dich so begehrt, sagen, dass du zwar nicht Chuck heißt, aber viel Zeit im Keller verbringst und 53 bist?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du dich zu sehr im Film verloren. Das gibt's alles noch nicht so. Vielleicht unserem Leidwesen, vielleicht aber auch zu unserem Glück. Aber ich muss sagen, dann wechsle ich wieder die Perspektive und weiß, dass ich in, ich glaube, 2 Wochen ungefähr den 100. Geburtstag einer Kommilitonin feiere. Nicht, weil die so schnell gealtert ist, sondern weil die nach Eintritt ins Rentenalter nochmal studiert hat mit mir zusammen. Und dann denke ich, okay, wenn es so gut läuft, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, und ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Zeit. Also so ungefähr bis 12 bräuchten wir Ihre Zeit heute.
Ja, das stimmt.
Was wir mit Ihnen vorhaben zum Thema Alter, das erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema alt.
Der Altherrenwitz verabschiedet sich glücklicherweise langsam, aber sicher aus unserer Gesellschaft und wird nur noch auf, sagen wir mal, alten Phipps-Asmussen-Kassetten irgendwo archiviert. Warum manch Unternehmen den Altherrenwitz trotzdem für eine gute Marketingstrategie halten, das versuchen wir in dieser Sendung zu klären.
Alles an und in unserem Körper altert.
Wie
das
bitte?
Spürt man am Sonntag früh besonders gut, gerade wenn man gerade eine 90 Kilo schwere Bandsäge von einem Auto ins andere verlangt.
Ja, aber mit 2 Fingern.
Ja, aber ich habe Rücken. Ne? Aber altert unser Gehirn auch? Und wenn ja, wie schnell? Das besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist nachher Dr. Magnus Heyer.
Das hat mein 53 Jahre altes Gehirn jetzt kaum verstanden. Die ältesten Menschen der Welt werden gut für 100 Jahre alt. Aber wie ist es in der Tierwelt? Das wollen wir auch rausfinden.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Apropos Gehirn, wie alt werden Menschen in der Tierwelt?
Menschen in der Tierwelt werden... Tja, das ist eine gute Frage. Ich muss weg.
Also hängt vom Tier ab, manchmal nicht so alt. 9:18, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist alt. Und auch wenn wir Menschen immer älter werden, kommen wir an die Tierwelt eigentlich nicht so richtig ran. Denn wo bei uns Menschen so bei 120 plus minus auf jeden Fall Schluss
eher
ist.
Eher minus, ne?
Bei den meisten eher minus. Können es in der Tierwelt auch schon mal ein paar hundert Jahre werden. Wer die altersmäßigen Spitzenreiter sind, das besprechen wir jetzt mit dem Biologen Dr. Mario Ludwig. Hallo Herr Ludwig, schön Sie mal wieder in der Sendung zu haben.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Üblicherweise sind ja die Säugetiere zumindest, also wir, nicht so bekannt dafür, dass wir irre alt werden. Wer ist denn unter uns Säugetieren, sage ich mal, Spitzenreiter?
Unter uns Säugetieren Spitzenreiter ist der Grönlandwal. Der Grönlandwal ist ein großer Wal, also 18 Meter lang, 100 Tonnen schwer. Normalerweise wird er so 40 Jahre. Jetzt hat man aber erlegte Grönlandwale gefunden, da waren alte Harpunenspitzen drin. Und da konnte man nachweisen, die können deutlich älter werden als 100 Jahre. Also mal zum Beispiel 2007 in einem frisch erlegten Grönlandwal eine Harpunenspitze aus dem Jahr 1880 entdeckt.
Oh.
Das heißt, die war unglaubliche 127 Jahre im Fleisch von diesem Wal. Und der älteste je erlegte Grönlandwal, der brachte es auch wirklich ein sehr stolzes Alter 211 Jahre und damit hält er auch den Weltrekord ältestes Säugetier der Welt.
Okay, das bedeutet also, wir sollten uns Nadeln ins Fleisch pieksen, die stecken lassen, in kaltem Wasser leben und uns richtig fett fressen? Ist das das Geheimnis, jung
also
zu bleiben?
Wahrscheinlich Akupunktur mit relativ großen Nadeln.
Okay, gut, überlege ich mal.
So, jetzt sind wir ja schon unter Wasser. Wie sieht's denn in der Welt der Fische aus? Das sind ja keine Säugetiere, aber die leben ja auch da, wo der Wal so rumalt wird.
Da hätte ich den Eishai im Angebot. Das ist so ein großer Hai, 5 Meter lang, lebt im Polarmeer und der kann 400 Jahre alt werden. Boah. Damit ist er das langlebigste Wirbeltier der Welt. Und was ich besonders spannend finde, also Geschlechtsreife erreichen die gerade mal so nach 150 Jahren. Mhm. Also da kriegt so das Wort Spätpubertär eine ganz andere Bedeutung. Ja?
Ja, aber andererseits dürften sie nach 150 Jahren Lebenserfahrung auch wirklich reif genug sein, mit Sexualität umzugehen. Ja, also ja, es ist vielleicht, wäre es gar nicht schlecht.
Genau, dann können sie sich ganz beruhigt fortpflanzen. Und wahrscheinlich, man weiß auch, wer für dieses hohe Alter verantwortlich ist. Das ist dieses geringe Wachstum der Haie, weil die wachsen gerade mal 1 Zentimeter pro Jahr. Und was sehr traurig ist, der Eishai, also dieses älteste Wirbeltier der Welt, ist leider vom Aussterben bedroht. Gibt's nur noch sehr wenige.
Das ist schade, wobei bis jetzt habe ich ja schon ein Muster. Irgendwie sowohl der Wal als auch der Hai sind ja eher in Kälte unterwegs. Ja, aber na gut, vielleicht ist das auch nur, ich meine, zwei Fakten ist vielleicht auch noch keine Regel. Gibt's denn auch Tiere, die noch deutlich älter werden als jetzt zum Beispiel 400 Jahre?
Ja, es gibt Tiere, die deutlich älter werden. Also wir gehen noch gar nicht mal in die Top 3, sondern in der Top 4 der ältesten Tiere der Welt. Da hätte ich die Islandmuschel anzubieten. Da hat man eine entdeckt, die war 507 Jahre alt. Damit man das jetzt vielleicht mal einordnen kann. Also ihre Jugend hat diese Muschel im frühen 16. Jahrhundert verbracht. Also das war die Zeit, da hat Martin Luther seine Thesen an die Wittenberger Kirche genagelt. Cortes hat das Aszetenreich erobert und Leonardo da Vinci hat die Mona Lisa gemalt. Und das Alter von Islandmuscheln kann man relativ leicht bestimmen. Weil die haben ähnlich wie so Bäume sogenannte Wachstumsringe.
Ja.
Und da steht jeder Ring für ein gelebtes Jahr. Und man kann an der Breite von diesen Jahresringen an der Muschel auch ablesen, hat die gute Zeiten, hat die schlechte Zeiten gehabt.
Das ist eine sehr schöne Sache.
Schlechtes Jahr, breite Jahresringe, gutes Jahr.
Bleiben wir doch mal kurz beim Leben einer Muschel. Also wie erstrebenswert ist es denn so, 500 Jahre rumzumuscheln da am Meeresgrund? Also die kriegen ja gar nichts mit von Renaissance und Thesen und so.
Also erstrebenswert für mich wäre das nicht. Ich möchte keine 500 Jahre alt werden, aber vielleicht eine Muschel. Man müsste halt mal fragen, ne?
Ja, ich glaube, also ich habe auch gerade gedacht, die machen alle so geile Sachen und die Muschel, was hat die vorzuweisen? Die lebt da einfach nur. Aber bevor die Zeit für das Interview rum ist, wir müssen ja unbedingt noch über die Top 3 sprechen. Wer ist denn die Top 3 der Alterstiere?
Also Top 3 ist eine schwarze Koralle, hat nur einen wissenschaftlichen Namen, Leopanthes. Und die hat man tatsächlich in 500 Meter Tiefe vor der Küste Hawaiis gefunden. Und da hat man rausgefunden, die können mindestens 4265 Jahre alt werden. Das ist schon heftig. Ja. Und wenn wir gerade sind, Platz 2, das ist ein Riesenschwamm, 2 Meter groß, lebt in der Antarktis. Der kann 10.000 Jahre und älter werden.
Das ist ja wie der Schwamm bei mir in der Dusche. Und was ist jetzt der Top?
Bis jetzt aber alles unter Wasser und niemand davon kann ein Buch lesen. Also wer ist denn Platz 1?
Man kann diese 10.000 Jahre auch noch toppen. Es gibt nämlich eine Qualle, die ist unsterblich. Das ist eine kleine Qualle, so 3 bis 4 Millimeter groß. Heißt Turritopsis nutricula, lebt im Mittelmeer. Und die hat das Geheimnis der Unsterblichkeit entschlüsselt. Das heißt, die kann, wenn alles gut läuft, also sie weder von einem Fisch gefressen wird oder sie nicht von der Strömung ans Land gespült wird, dann kann die ewig leben. Und der Trick ist der, sobald die in die Jahre kommt und jetzt ihre Zellen so ein bisschen alt werden, dann macht die einfach eine körpereigene Verjüngungskur. Die sinkt auf den Meeresboden ab, regeneriert sich dort. Das heißt, ihre voll ausdifferenzierten Zellen, die jetzt als Nervenzellen arbeiten oder als Nesselzellen, die werden wieder in Stammzellen zurückgeführt. Das heißt, die ist jetzt wieder wie in ihrer frühesten Kindheit in der Lage, sich erneut zu spezialisieren. Und das kann die immer wieder wiederholen. Also dieses Spielchen kann die immer wieder wiederholen.
Gott.
Und die Wissenschaft hat also versucht gerade rauszufinden, wie genau funktioniert es denn. weil vielleicht können wir dann auch was rauskriegen, dass wir unsere Alterungsprozesse auch aufhalten können oder vielleicht auch verlangsamen können.
Das wäre super. Und wenn man dann lebensmüde ist, dann einfach nicht auf den Meeresboden sinken und so, dann funktioniert es. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wissen wollen, ob Sie sehr alt werden, gibt es einen ganz einfachen Check. Leben Sie dauerhaft unter Wasser? Wenn ja, haben Sie gute Karten. Wenn nicht, dann nicht. Wir sprachen über die ältesten Tiere, die es so gibt, mit Biologe Dr. Mario Ludwig. Selber 1200 Jahre alt, aber er will das Geheimnis der Quallen nicht verraten.
Genau.
Danke, Herr Ludwig.
Tschüss.
Und das Jiddische ist eine alte und wunderschöne Sprache, die schon seit langem zu Deutschland gehört. Trotzdem ist es nicht als Minderheitensprache anerkannt. Wie kann das sein? Und welche Folgen hat das für die Menschen, die Jiddisch sprechen? Das besprechen wir mit dem Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragten der baden-württembergischen Landesregierung, Dr. Michael Blume. Michael für uns und auf Jiddisch wäre es Mechel. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Hallo. Ja, ich mag das ja immer, wenn Norddeutsche Judendeutsch sprechen. Jiddisch sagt ihr, aber bis zum 20. Jahrhundert gibt es Judendeutsch. Wusstet ihr das?
Nö. Nee, klingt aber ehrlich gesagt in der Formulierung heute auch leicht antisemitisch, auch wenn es natürlich so nicht gemeint war damals, oder?
Nee, genau. Bis heute sagt man im Jiddischen, wenn man übersetzt, sagt man, wir tun Eindeutschen. Ja, also es war ein Selbstverständnis Deutsch. Ja?
Okay.
Das war natürlich auch. Und deswegen ist das gar nicht die Frage, ob es eine Minderheitensprache ist, sondern ob es eine deutsche Sprache ist.
Aber
das ist nämlich das ist nämlich tatsächlich die Frage. Bisher sagte man, oder ist die deutsche Rechtsprechung, dass man sagt, also wenn du zum Beispiel Russlanddeutsche bist und du kommst aus der gleichen ukrainischen oder russischen Stadt wie ein jüdischer Mensch, dann bist du automatisch Deutscher, aber der jüdische Mensch nicht, weil das Judendeutsche sei ja kein Deutsch. Und da steckt der große Unterschied. Es ist leider nicht anerkannt als eine deutsche Sprache.
Okay, aber lass uns mal ganz kurz auf Anfang zurückgehen. Wie alt ist denn das Jiddische eigentlich und wo sind die Wurzeln? Also vermutlich ja in Deutschland.
Ja, ich habe gehofft, dass du das fragst, ja, weil 11. Jahrhundert nimmt man etwa an, so 13. Jahrhundert wird es dann auch schriftlich greifbar und es entsteht hier im süddeutschen Raum, im Alpenraum. Die schöne Endung Lä, die haben wir ja im Baden-Württembergischen auch, im Württembergischen, ja, Häusle, Ländle, ja, und das Mamele, das Bubele. Das heißt, also hier hast du das sozusagen so Württemberg bis Prag und Österreich und dann geht es über die Schumstädte nach Norden und breitet sich dann durch die Vertreibung im Rahmen der Pestpogrome bis in die heutige, ja, in die Ukraine und nach Russland aus. Ja, und da kommt es her. 11. Jahrhundert ist also sehr, sehr alt, viel älter sogar noch als, ja gut, jetzt sage ich mal keinen Dialekt.
Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, warum ist das nicht als deutsche Minderheitensprache in Deutschland anerkannt, das Jiddische? Was steckt dahinter? Einfach historische Unkenntnis, möglicherweise irgendwelche bürokratischen Verwicklungen oder Antisemitismus?
Ja, so ein bisschen von allem. Also es ist eben so, dass man...
Schade.
Ja, genau. Es ist natürlich so, dass man das Staatsbürgerschaftsrecht dann nach dem Nazireich natürlich geändert hat. Und man hat gesagt, es kommt nicht mehr aufs Blut an, es kommt jetzt auf die Kultur an. Aber dabei hat man dann das Judendeutsche, das Jiddische, ja, es wird dann auch Englisch, Jiddisch genannt, hat man das dann sozusagen vergessen, hat gesagt, nö, das gehört da nicht dazu. Und ich finde das unfair, weil es ist natürlich total schwierig. Wir haben sogar jetzt Leute, die aus Israel kommen, aus dem ultraorthodoxen Bereich, Aussteiger, ja, die nicht mehr ganz so streng leben wollen. Die haben in Dresden eine Gemeinde gegründet, liberale Chassidim, die sprechen Judendeutsch, die sprechen Jiddisch, aber sie gelten trotzdem nicht als Deutsche. Und das finde ich ehrlich gesagt unfair, weil sie sprechen Deutsch und sie Aschkenasisch, das aschkenasische Judentum heißt eigentlich deutschsprachiges Judentum. Und das könnte man im 21. Jahrhundert ja mal langsam anerkennen.
Michael, jetzt ist es ja so eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird, die wird früher oder später sterben. Könnte das dem Jiddischen auch passieren?
Nope, also danach sieht es nicht aus, weil gerade orthodoxe und ultraorthodoxe Jüdinnen und Juden haben sehr, sehr viele Kinder. Und da hast du im jiddischen Bereich, das wächst sogar momentan eher. Es ist aber natürlich schade, dass das kaum noch im Allgemeinen gesprochen wird, außer hier gerade eben. Aber es gibt durchaus jiddisch sprechende Gruppen, die wachsen.
Und jetzt sage uns nochmal, warum ist, jetzt könnte man sagen, das ist ja, ob es jetzt eine anerkannte deutsche Minderheitensprache ist oder eine nicht anerkannte internationale Minderheitensprache, ist ja eigentlich nicht so wichtig, außer vielleicht für Linguisten. Aber warum ist eine juristische Anerkennung wichtig?
Naja, jetzt, also stell dir vor, du kommst zum Beispiel aus Kiew, ja, und ziehst nach Deutschland. Mhm. Wenn du Spätaussiedler bist, dann bist du sofort deutscher Staatsbürger, deine Rente wird anerkannt und so weiter. Bist du aber jüdisch, dann heißt es, oh, naja, okay, darfst du zwar ansiedeln, aber die Rente wird nicht anerkannt, wow. Du musst dich später einbürgern lassen und so. Das heißt, das hat für ganz viele Menschen, die auch in Deutschland leben, hat das richtig eine massive Diskriminierung zur Folge. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass der Bundestag jetzt auch gesagt hat, wir geben da Geld als Wiedergutmachung. 2.500 Euro, nochmal 2.500, wenn die Länder mitmachen. Das ist zwar schon eine Geste, aber es ist einfach nicht das Gleiche wie Gleichberechtigung. Mhm. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir jüdische Menschen mit Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern gleichstellen. Sagen, hey, wenn du die deutsche Sprache und Kultur gepflegt hast, dann gehörst du selbstverständlich genauso dazu. Wäre nicht schwer und ich hoffe, dass ich das noch erlebe.
So, dann hoffen, dass die richtigen Leute zugehört haben über das Jiddisch und warum es so wichtig ist, das als Minderheitensprache anzuerkennen, sprachen wir mit dem Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragten der baden-württembergischen Landesregierung, Dr. Michael Blume. Michael, vielen, vielen Dank.
Man kann es auch anders sagen, das ist gewesen Michael Blume, ach, aber mit der größten Sechel, er hat mit uns geredet über Jiddisch und mir sagen, das ist gewesen als Sachgit Michael, erscheinem Dank.
Ich bin beeindruckt.
Einmal haben wir es geschafft.
Vielen Dank, Michael.
Ciao.
Tschüss. Der Satz, der jetzt kommt, klingt relativ krass, ist aber auch so gemeint. Denn wer das Rheinland liebt, der muss sich auch mit dem Altbier auseinandersetzen. Und auch wenn das nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist, so gehört es doch zur Bierkultur. Grund genug für uns, uns mal mit der Geschichte des Altbiers auseinanderzusetzen. Und dabei hilft uns natürlich Biersommelier Carsten Morschett. Wunderschönen guten Morgen, Carsten.
Hi, guten Morgen, ich grüße euch.
Guten Morgen. Für die Leute, die ihr Leben bisher unter einem Stein verbracht haben oder einfach das Rheinland gemieden, kannst du beschreiben, wie Altbier schmeckt?
Ja, also das Altbier ist eigentlich ein ganz spezieller Bierstil. Das ist ein dunkles Bier, ne, hat so eine kupferrote bis tiefbraune Farbe. Und man hat durch die Röstaromen, durch das geröstete Malz, was dort drin ist, so einen nussig-herben Geschmack. Das erinnert so ein bisschen an Rosine, Pflaume, Schokolade, Zimt, Tabak. Manche sagen auch, es schmeckt manchmal auch ein bisschen säuerlich. Das gefällt nicht jedem, aber es ist in der Tat ein sehr komplexes Bier.
Ja, komplexe verursacht auch mir Altbier, weil ich habe ganz viele Verwandte im Rheinland, mit denen muss ich das immer trinken und ich bin überhaupt kein Fan. Aber das macht ja nichts. Ich kann es auch positiv ausdrücken. Die lieben ihr Altbier so, ich möchte es ihnen einfach nicht wegtrinken. Jetzt im Namen denkt man, okay, dieses Bier gibt's schon eine Weile. Ist das so oder kommt alt eigentlich aus einem ganz anderen mittelhochdeutschen Wort und bedeutet günstig oder irgendwas
anderes?
Genau.
Also es kursieren zwei Thesen, aber eine ist mittlerweile widerlegt. Also ich sage erstmal die widerlegte These. Und zwar das alte Wort Altus, das lateinische Wort Altus bedeutet hoch. Und weil Altbier ein obergäriges Bier ist, schwimmt dort die Hefe oben auf. Und dann dachte man ganz lange, das könnte was mit der Hefe zu tun. Mhm. Ist aber nicht so. Mhm. Es ist in der Tat so, dass es ein alter Bierstil ist und man hat immer schon Altbier gebraut, also diesen Bierstil gebraut im Rheinländischen. Und dann kam 1873 Karl von Linde mit der Erfindung der Kältemaschine um die Ecke und der hat sozusagen den ganzen Biermarkt revolutioniert, weil bis dato hatte man nur obergärige, warm vergorene Biere gebraut. Mhm. Durch Karl von Linde konnte man plötzlich ganzjährig untergärige Biere brauen, also Pilz und Helles.
Okay.
Und was passierte? Man ist halt in eine Bar gegangen im Rheinland und hat gesagt, ich hätte gerne das alte Bier oder ich hätte gerne das neue Bier.
Ja.
Und so ist das Altbier entstanden. Das ist wirklich alt.
Das bedeutet aber auch, dass das Altbier eben auch genau das Bier war, was quasi im Mittelalter alle immer getrunken haben, weil das Wasser nicht sauber genug war und wenn sie sich Wein nicht leisten konnten. Das waren alles Altbiertrinker,
genau,
ja?
Genau so ist es. Wie es überall war mit dem Bier. Also auch in Berlin ist es ja auch so, mit der Berliner Weiße. Genauso hat man früher immer diese 2%ige Berliner Weiße getrunken, weil es besser war, als im Brunnen oder ein Leitungswasser zu trinken.
Also übrigens interessanterweise, Carsten hat ja am Anfang auch gesagt, Altbier ist deutlich dunkler als anderes Bier. Deswegen heißt es übrigens auch finsteres Mittelalter. Das wissen die wenigsten. jetzt hast du gesagt, warm vergoren und so. Erzähl uns noch ein bisschen mehr, wie das Altbier gebraut wird.
Ja, also du kannst jedes Bier, was du vor dir stehen hast, einteilen in ein obergäriges Bier oder ein untergäriges Bier. Ne? Also untergärig ist einfach eine Hefe, die arbeitet bei Temperaturen von um die, naja, sagen wir mal 4 bis 10 Grad. Und obergärige Hefe arbeitet bei Raumtemperatur.
Mhm.
Das heißt, ganz logisch, man hatte früher immer nur obergärige Biere gemacht in der warmen Jahreszeit, weil man das halt nicht entsprechend kühlen konnte.
Mhm, ja.
Jetzt haben die obergärigen Biere, die haben sozusagen einen Vorteil und sie haben vielleicht auch einen Nachteil. Und da sind wir auch gleich wieder beim Altbier. Der Vorteil ist, die sind nach etwa 3 Wochen durchgegoren und sind trinkreif.
Mhm.
Der Nachteil ist, es entsteht relativ wenig Kohlensäure. Und deshalb trinkt man Altbier, genau wie das Kölsch, was ja auch ein obergäriges Bier ist, trinkt man Altbier immer sehr gerne aus diesen kleinen Gläsern, aus diesen 0,2er Gläsern. Und das macht auch Sinn, weil wenn ich das in einem großen Glas trinke und ich trinke das nicht schnell, dann schmeckt das relativ schnell abgestanden.
Mhm. Ja, jetzt.
Also deshalb immer, immer Kölsch und Altbier aus kleinen Gläsern trinken, immer schön schnell wegtrinken, dann sind die auch frisch.
Jetzt müssen alle Düsseldorfer und Neusser und so mal weghören. Das finde ich aber interessant, dass auch ein leckeres Bier wie das Kölsch ein übergieriges Bier ist. Warum haben das denn die anderen nicht gemacht?
Also ich bin zum Beispiel zu verpflichtet, Biere eher zu beschreiben als zu bewerten.
Ja. Du darfst das natürlich. Nee, aber wie gibt es sozusagen. Wie zerfällt es in diese zwei Lager? Warum ist das eine so anders als das andere, wenn sie eigentlich quasi die gleiche Art Bier sind?
Also ja, das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Das ist ganz dünnes Eis, auf dem wir uns jetzt bewegen, so Kölsch und Altbier. Ich komme ja gerade aus Düsseldorf. Ich hatte gestern den ganzen Tag ein Biertasting in Düsseldorf. Okay. Ne? Und das Thema Kölsch und Altbier begegnet einem natürlich rund um die Uhr. Ich sag mal so, die Biere sind sehr verwandt. Es sind beides obergärige Biere. Das Kölsch ist etwas enger definiert vom Bierstil her. Also ein Kölsch muss immer ein helles Bier sein. Das Altbier, also farblich ein helles Bier, das Altbier dagegen darf eine hellere Farbe haben, darf aber auch eine dunklere Farbe haben. Hat sozusagen eine größere Bandbreite. Jetzt gehen die Düsseldorfer natürlich nicht hin und brauen sich ein helles Altbier, damit es da noch eine Verwechslung gibt zum Kölsch. Also man geht da natürlich stark in die Unterscheidung und es ist ja immer so, wenn es regionale Biere gibt, da streiten sich immer wieder die Brauereien oder die Trinker, wer das bessere Bier hat. Wie oft habe ich schon den Spruch gehört, das Bier im Nachbardorf schmeckt ja nicht so gut, weil es neben einem Friedhof gebraut wird und deshalb das Wasser verseucht. Das begegnet mir bei jedem zweiten Tasting.
Ja.
Ja. Carsten, also ein schöner, herrlicher Konkurrenzkampf.
Okay, aber eine Frage noch, also mit welcher Zutat fällt man die Entscheidung denn, ob das Bier jetzt hell oder dunkel wird? Ich meine, Farbstoff darf es ja nicht reinhauen, gibt ja ein Reinheitsgebot.
Ja, nee, um Gottes Willen. Also es ist das Malz. Das ist das Gerstenmalz, das Getreide, wie es auf dem Feld wächst. Das kommt danach in die Melzerei. In der Melzerei wird das Getreide kurz angefeuchtet, es fängt an zu keimen und diese Keimung stoppt man sofort, damit man mehr Zucker gewinnt. Und je nachdem, auf welcher Temperatur ich jetzt diese Keimung stoppe, also ob ich das auf sehr niedriger Temperatur darre oder auf sehr hoher Temperatur darre, entstehen unterschiedliche Zuckergehalte und es stehen unterschiedliche Farbtöne. Und so habe ich, wenn ich jetzt so ein Malztableau vor mir hätte bei euch, so hätte ich da ganz unterschiedliche Farbtöne. Das ist dann wirklich ein Pilsener Malz, ein ganz helles Malz und es wird immer dunkler. Und je dunkler das wird, durch die Röstung entsteht natürlich die Farbe und es entstehen auch diese Röstaromen, die dann an Schokolade, Kakao, Kaffee, Espresso, Tabak erinnern.
Okay.
Also ganz klar die Frage, es liegt an der Röstung.
Also die Kölner behaupten, es kommt von der Friedhofserde nebenan, aber Carsten Moschert, Biersommelier, weiß, die Farbe des Altbiers kommt vom Malz. Mehr über ihn und seine Arbeit finden Sie unter www.biersommelier.berlin und wir freuen uns auf die E-Mails der Düsseldorfer. Dankeschön, Carsten.
Tschüss, Carsten.
Das war mir eine große Freude. Tschüss, macht's gut.
Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist alt.
Ja, lass uns über deine persönlichen Alterserscheinungen sprechen.
Ja.
Ich meine, du gehst ja immer zum Fitness wie so ein junger Gott. Meinst weiterhin auch mit Ende 40 einfach den Leg Day weglassen zu können? So.
Mache ich doch schon seit Jahrzehnten nicht.
Nein?
Nein, natürlich nicht.
Den Leg Day? Ich weiß.
Nein, ihn weglassen.
Ach so, okay, verstehe.
Auf ganzheitliches Training,
Training
umgestellt.
Ja.
Nein, Rücken?
Ja gut, das hast du seit du jung bist. Sorry, geht's
ja
nicht.
Ja, das ist ja auch hier passiert quasi, ne? Du erinnerst dich. Also wir standen genau in diesem Studio.
Nee, passiert ist es in einer
Buchhandlung beim Niesen.
Was gehst du auch hier, als Nichtleser in eine Buchhandlung?
Ja, völlig bescheuert.
Ey, und Niesen auch
da
noch
war
als
Nichtschnupfer. Und das war der Beginn einer wunderbaren...
Karriere?
Rückenkarriere, genau. So, und ansonsten, naja, ich schlaf scheiße, aber das ist ja auch schon immer. Also schlecht schlafen konnte ich auch
sagen,
schon
das,
immer gut.
Genau, das ist nicht das Ding. Aber sagen wir mal so, hast du es auch, dass du öfter mal nach Dingen suchst oder sie verwechselst oder dir was nicht einfällt?
Nee, eigentlich eher nicht.
Okay, verstehe.
Also auch nicht mehr als früher. Es gab schon immer so Tage, wenn man besonders irgendwie zerstreut war, weil irgendwie Stress war oder man zu viel auf dem Zettel hatte, dass man dann irgendwie Sachen verbaselt, vergessen. Ja. Also das passierte aber auch schon immer. Aber so, dass man halt auch Dass man halt sagt, okay, ich muss ja dem und dem noch eine Mail schreiben und dann guckt man nach, so, ja, scheiße, habe ich ja schon.
Ich meine was anderes. Also ich meine tatsächlich, es ist jetzt natürlich, es ist nicht so, dass mir dein Name nicht einfällt, Paul. Aber es ist tatsächlich so, dass ich zum Beispiel Leute, mit denen ich früher ganz lange zusammen gearbeitet, studiert habe oder so, was aber 10 oder 20 Jahre her ist. Und da habe ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt, gut, vielleicht bin ich einfach auch so alt, dass ich jetzt Leute habe, die ich so lange nicht gesehen habe. Aber das ist tatsächlich so, dass ich dann denke, wie hieß der denn? Und das war jemand, der mir damals zum Beispiel sehr nah war. Und ich komme dann drauf.
Aber es ist einfach mal 20 Jahre her.
Ja, vielleicht ist es das, vielleicht ist es einfach diese Entfernung. Oder wie ist es mit dem morgens rauskommen? Ich meine, wach sein ist ja eine Sache, aber morgens aus dem Bett kommen, wie ist das bei dir?
Ich habe ja keine Wahl. Wir haben ja schulpflichtige Kinder und wir sind der Meinung, man sollte sie nicht morgens um 6.15 Uhr sich selbst überlassen. Insofern.
Man hat immer die Wahl.
Ja, nee, aber nicht wirklich.
Die Frage ist, geht es schwerer als früher? Nicht, ob du es machst.
Nee, eigentlich geht nicht. Es geht eigentlich leichter als früher, weil früher war ich ja so in dem Alter, da habe ich ja gerne um 6 Uhr noch gepennt und ich weiß, es war schwierig. Also ich weiß, ich habe ja hier als Aufnahmeleiter damals beim SFB angefangen und da war ja richtig früh aufstehen und da saß ich teilweise auf der Bettkante und dachte, jetzt aufstehen ist aber auch schwer, wo kommt die Socke hin? War auch zu starken Raucherzeiten. Ja. Da brauchte ich erstmal 2, 3 Kippen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Das geht heute deutlich schneller.
Ja.
Also aber es ist auch wirklich ein minutiös getakteter Ablauf morgens. Wahrscheinlich würde ich sonst auch auf der Bettkante.
Früher waren wir beide ja zigarettenmäßig so wie in diesem, so wie diesem Otto-Witz, ne? Meine Maschine raucht, ich rauche auch, der Export. Aber sagen wir mal so, erstmal gönne ich dir das, dass du keine Alterserscheinung bei dir feststellst.
Naja, also jetzt die Sachen so nicht. Ne?
Möchtest du Alterserscheinungen bei dir feststellen, dann solltest du nur mal mit jungen Menschen, aber nicht Kinder, so wie deine, sondern junge Menschen, so im Alter von 16 bis 22, einen Ego-Shooter spielen. Dann wirst du sehr schnell merken, wie alt du geworden bist.
Ja, das kann gut möglich sein.
Ja. Ja. Also nur falls du danach.
Aber du kommst doch morgens gut aus dem Bett. Also am Beginn des Morgens um 14 Uhr, oder?
Ja, langsam. Ja, dann brauche ich nur noch 1, 2 Stunden mit Kaffee und Tee. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ja, da hast du recht, genau.
Oder wie bei Tenacious D, dein Training beginnt morgen beim Anbruch des Mittags.
So ist es, richtig. Wobei das ein bisschen früh ist. Also ja. Ich will es ja nicht übertreiben.
Nee. Und sonst Rücken?
Ich habe einen Rücken.
Ja.
Ja. Nee, also
Rücken. Mehr dafür? Früher?
Nee, auch nicht.
Also, ne? Was heulst du denn nur, weil du meinen Namen vergisst von irgendeinem Kumpel, den du 20 Jahre nicht gesehen hast?
Wer als Teenager, das ist jetzt mein Rat, gut, für alle, die nicht mehr Teenager sind, kommt ja zu spät, aber wer als Teenager unsportlich und fett ist, der wird später im Leben immer das Gefühl haben, alles läuft richtig. Er wird entweder das Niveau halten oder sogar sportlicher und schlanker sein. Das ist eine Empfehlung, die ist gratis.
Eine Sache, die uns in der Sendung grundsätzlich schwerfällt, ist ja Niveau halten, aber wir geben uns weiter Mühe.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz, Herr Oswald.
Mhm.
Der sogenannte Altherrenwitz ist auf dem absteigenden Ast, was wahrscheinlich gut ist, denn die junge Generation würde dazu gar nicht mehr Altherrenwitz sagen, sondern sowas wie sexistische Kackscheiße. Wir zitieren jetzt trotzdem mal einen, aber nur im Dienste der Wissenschaft. Warum gibt es Frauenparkplätze, damit die Frauen beim Einparken nicht die Autos der Männer beschädigen? Ich glaube, das war selbst 1963 eigentlich nicht lustig, aber wir hätten den also spätestens im Jahr 1980 vielleicht gepackt, aber danach kann man sowas nicht mehr bringen. Feuerwerkshersteller Weco fand es aber offenbar passend, in seinen Knallbonbons zum Jahreswechsel 22/23 genau diesen Witz zu platzieren. Es kam zu einem Shitstorm, wie es dazu eigentlich kommen musste, und dann kam die natürlich obligatorische Entschuldigung. Aber war das wirklich Zufall? Oder steckt hinter Altherrenwitz im Knallbonbon vielleicht sogar eine perfide Marketingstrategie? Das besprechen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartel. Schönen guten Morgen, Markus.
Hallo, Markus.
Einen schönen guten Morgen.
Unser Experte für Perfides. Also wie glaubhaft ist denn die Entschuldigung von Weco, Markus?
Sie ist nachvollziehbar zumindest. Weco hat sehr schnell darauf reagiert, weil Leute haben diese Knallbonbons genutzt oder benutzt. Das waren kinderfreundliche, dann waren diese Witze drin. Oh, er kennt das, die Kinder kommen, sagt Papa, lies mal vor. Und dann musst du so ein Ding da raushauen. Beziehungsweise beißt dir auf die Lippe und sagst, der ist auf Englisch, den kann ich dir nicht vorlesen.
Genau, hier steht, geht ein Zyklop zum Augearzt zum oder so. Ja?
So
genau.
Also das wurde fotografiert, das wurde getwittert, unter anderem auch von Jan Delay. Und daraus hat sich dann eine Welle ergeben. Und Weco hat dann auch ganz schnell reagiert und sagte, sorry Leute, das war ein Versehen. Denn wir haben vor über 5 Jahren, ist uns das Problem mit diesen Witzen schon bewusst geworden. Und wir haben die verändert, also die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber Feuerwerk wird nicht schlecht. Und wir lagern natürlich noch alte Chargen. und die sind in den Handel gekommen und deswegen waren da noch diese alten Witze, diese alten Sprüche drin. Jetzt kann man sich die Frage stellen, vor 5 Jahren war 2017.
Fand das da noch jemand lustig?
Ob das da noch jemand lustig
war? Ich habe eine ganz andere Frage. Also alte Charge hast du gerade gesagt. Offensichtlich sind bei Weco auch noch die alten Chargen, Knallchargen, würde man in diesem Fall sogar sagen
ja,
können.
Passt ja.
Am Ruder, weil, jetzt mal ehrlich, glauben wir denen das mal? Vor 5 Jahren haben wir das schon bemerkt und haben die Sprüche geändert. Wenn man aber findet, dass diese Sprüche nicht mehr in die Hände der Leute heute gehören, dann muss man natürlich die alten Chargen mit diesen Witzen vernichten. Das ist doch ganz klar, oder? Das ist so wie wenn, ich habe ja noch irgendwie, keine Ahnung, eine Tonne Hakenkreuz-T-Shirts von 1942, die verkaufe ich dann doch auch nicht mehr ab. Dann werden die doch verbrannt, oder wenn ich finde, die passen nicht mehr in die Zeit.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Okay.
Aber ich glaube, dass eben man die Tragweite von frauenfeindlichen Witzen unter Umständen in diesem Unternehmen jetzt nicht so dramatisch fand. Und die
jetzt wissen sie es besser.
Und die Rechnung, die betriebswirtschaftliche Rechnung, wir werden doch jetzt nicht Knallbonbons wegschmeißen, nur weil da ein Witz drin, in jedem Zehnten vielleicht ein Witz drin ist, der nicht mehr ganz PC ist. Und du kannst die ja auch nicht auspacken und einen neuen Witz reinmachen. Das geht ja auch nicht. Also das waren so Dinge, da hat man das eine gegen das andere abgewogen, hat gesagt, wir kommen wahrscheinlich damit durch. Hat nicht geklappt, dumm gelaufen, aber der Schaden ist schnell begrenzt worden.
Und ich meine, der Schaden, der wird ja spätestens nächstes Jahr Silvester auch wieder vergessen sein. Weil mal ehrlich, wenn man irgendwie was mit Knallbonbons machen will oder so einem Quatsch, dann hat man ja nicht viel Alternativen. Also ich meine, können sich die Weco-Leute da nicht entspannt zurücklehnen und sagen, ja, blöd gelaufen.
Ja, die Frage ist nur, wie viel Knallbonbons aus den alten Chargen noch im Umlauf sind. Dann wiederholt sich das jetzt nämlich jedes Jahr. Aber im Grunde genommen ist das, glaube ich, irgendwann sind die weg und dann ist das Thema durch. Die Witze sind ja auch sonst nicht viel besser in diesen Knallbonbons. Nee. Das weiß man eigentlich auch schon.
Die sind humorfeindlich.
Jetzt, ja, das sind jetzt keine Schenkelklopfer, sondern das ist eher, wo man so müde das Gesicht verzieht. Und deswegen, also ja, ist wieder so ein bisschen viel Wind vielleicht nur um eine Kleinigkeit gewesen.
Besser sind, finde ich, unfreiwillige Witze in chinesischen Glückskeksen. Also die ich nicht als Gag-Keks, sondern als ernsten Glückskeks bekommen habe, da stand einfach drin, Geld kann Liebe kaufen. Und dann habe ich gedacht, das ist natürlich eine falsche Übersetzung. Habe umgedreht auf Englisch, Money can buy love. Der hängt jetzt bei mir am Kühlschrank. Einfach, dass ich mich dran erinnere, wenn ich wieder in meinen romantischen Beziehungsidealen verschnelle. Aber jetzt hast du gerade gesagt, jetzt kann man sagen, der Shitstorm ist vielleicht auch nicht die beste, aber heute die oft am meisten vorkommende Form der Auseinandersetzung mit solchen Dingen. Also es gibt ja die eine Sache zu sagen, Mensch, das gefällt mir nicht, hier möchte ich nochmal drüber reden, änder das bitte. In diesem Fall hat die Firma das ja gemacht. Aber wir merken das auf Social Media eher, dass es oft zum Kampf wird, anstatt zum Diskurs. Das beobachtest du doch sicher auch, ne?
Ja, weil das heutzutage ein einziges Geschrei und Niedergebrülle ist natürlich. Mhm. Wo man sagt, beruhigt euch doch vielleicht mal auf allen Seiten alle mal ein bisschen.
Tauscht mal Argumente aus.
Ja, genau. Also es ist, wir dürfen dabei eins nicht vergessen, wir haben natürlich hier insbesondere eine Twitter-Blase, weil da findet das meistens statt. Mhm. Twitter ist ein soziales Netzwerk noch, das eigentlich in Deutschland relativ unter dem Radar der Öffentlichkeit, also nicht der Öffentlichkeit, aber der meisten Menschen langläuft, weil Twitter wird von Politikern, Journalisten, Medien genutzt. Mhm. Und von Multiplikatoren. Aber da spielt sich sowas ganz schnell hoch und von Twitter kommt es dann wieder in die Nachrichten, in die Printmedien oder die klassischen Medien rein, dann kriegen Leute sowas sogar erst mit. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, auch vielen Menschen relativ egal, was da an Shitstorm passiert. Und es geht an denen auch vorbei. Also wir müssen immer gucken, welchen kleinen Kreis von Menschen erreicht das und wie reden die darüber und was macht eigentlich die breite Masse damit.
Und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht immer gleich draufhauen, sondern mal nachfragen, woran es dann eigentlich lag. Es ist ja nicht immer böser Wille.
Nee, aber manchmal eben schon. Aber auch dann glaube ich...
Manchmal ist auch nur Ignoranz.
Aber auch dann glaube ich, wenn man nicht brüllt, sondern das einfach klar darstellt, erreicht man viel mehr Leute, die sonst abschalten und sagen, ach, die regen sich ja immer auf. Ich glaube, auch das ist irgendwie mittlerweile ein Faktor.
Ja, genau, ach, das ist ja.
Der redet ja immer über Marketing und das ist auch gut
immer,
so. Zum heutigen Thema gerne nachlesen unter marketing.de. Über Altherrenwitze, die 2022/23 tatsächlich noch in Umlauf kamen, haben wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt gesprochen.
10.37 Uhr ist es. 2 auf 1 ist die Sendung.
Ist
das
es.
Thema ist alt.
Ist es.
2 auf 1 ist es auch. Da hast du recht.
Ja. Und dass unser Gehirn, genau wie der Rest unseres Körpers, altert, ist ziemlich offensichtlich und irgendwie auch nachvollziehbar. Und trotzdem haben wir doch das Gefühl, dass wir beim Sport oder auch wenn wir morgens so aus dem Bett kommen wollen, unser Körper uns ziemlich gut vor Augen hält, wie alt wir denn eigentlich sind. Und unser Gehirn im Gegensatz dazu offenbar noch ganz gut funktioniert.
Denkst du?
Altert unser Gehirn langsamer als der Rest? Das besprechen wir jetzt mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer, selbst im Besitz eines funktionierenden Gehirns. Guten Morgen.
Morgen.
Guten Morgen, mir ist gerade aufgefallen, das Gehirn kann natürlich unter Umständen feststellen, wenn die Beine nicht mehr funktionieren. Aber kann das Gehirn feststellen, wenn das Gehirn nicht mehr gut funktioniert? Jetzt fangen wir aber mal andersrum an. Wann ist denn unser Gehirn besonders leistungsfähig, Magnus? Im Alter von 52 bis 54?
Ich hab eine Studie gefunden, die mich maximal ernüchtert hat.
Okay.
Meint ihr, ihr seid den Zahlen gewachsen?
Nein.
Gut, dann will ich sie euch trotzdem sagen.
Na ja, klar. Und
ich Rücksicht nehmen. Ich habe sie ja auch. Also man hat eine Metastudie gemacht. Meta heißt einfach nur, man untersucht zahlreiche, das was bei zahlreichen Studien rausgekommen ist, und macht dann eben die Summe. Man hat 100 in der Summe 101.000 Gehirnuntersuchungen sozusagen nachanalysiert, mhm, und man hat Gehirne analysiert gehabt von 16 Wochen, eines Fetus von 16 Wochen bis zu einem 100-Jährigen. So, mhm, und dann kommen jetzt Zahlen raus, die sind wirklich, die Dicke des zerebralen Kortex, mit anderen Worten die Hirnrinde, der Teil des Denkens, der Teil der Wahrnehmung, Sprache, Bewusstsein, hat sein Maximum im Alter von, bitte anschnallen, 2 Jahren.
Nicht oh schön.
Ja. Wir kommen auf die Welt und das Gehirn weiß ja noch nicht, was du mal werden willst. Willst du Moderator werden oder Influencer, Cellist oder brauchst du den Kopf hauptsächlich für Kopfbälle beim Fußballspielen? Das weiß sozusagen das Gehirn nicht, wenn wir auf die Welt kommen. Es hat unfassbar viele Verbindungen. Und so im Alter von 18 Monaten, 2 Jahren oder so, hat es die Hälfte davon bereits gekappt. Das ist alles schon weg. Nach
wie, da hat sich mit 2 schon entschieden, ich werde nicht Cellist oder Fußballer?
Mit 2 hast du zumindest schon einige, ja, naja gut, das Beispiel war vielleicht ein bisschen doch übertrieben, aber die Zahl stimmt. Du baust ganz schnell ganz viele Möglichkeiten ab. Und dann hast du aber immer noch Millionen von Kilometern Nervenverbindungen im Gehirn. Also das ist schon noch ausreichend, aber das Gehirn entscheidet sich ziemlich schnell, in welche Richtung es gehen will.
Magnus, Ich möchte da widersprechen. Guck dir doch mal so einen Durchschnitts-Zweijährigen an. Ja? Der kriegt es nicht auf die Kette, auswendig ein Gedicht zu rezitieren. Irgendwie gerade auslaufen ist schon schwierig. Beim Essen kleckert der rum. Ich glaub dir nicht.
Er wird aber schon wissen, dass er später mal Gedichte rezitieren muss. Nein, die Zahlen sind einfach da. Und wenn du dann nach diesem maximalen Abbau, wenn du dann die Datenautobahn nimmst, die sozusagen unser Wissen repräsentieren, dann ist es so, dass wir das Maximum ungefähr mit 30 Jahren haben. Das heißt also, diese Zahlen sind alle richtig. Aber sie sind am Ende auch wiederum irrelevant, weil wir mit dem, was noch da ist, unglaublich viel machen können. Mhm. Weil wir so kurz sozusagen fokussieren können.
Wir tarnen einfach das alles, was nicht mehr da ist, weil wir uns einfach auf, das zeigt auch, warum so viele Leute sich auf irgendwelche Dinge spezialisieren und gern bei irgendwas Experte sind, weil sie einfach nicht sagen wollen, was sie alles nicht mehr können.
Aber haben wir Schrott doch rausgeschmissen.
Natürlich. Magnus, jetzt, ich muss es jetzt einfach mal transparent machen. Eine Frage, die unser Redakteur aufgeschrieben hat. Also ich frage für einen Freund, ja. Nun merkt man mit 40 nach einer durchzechten Nacht oder auf dem Bolzplatz mit den Kids.
Als ob der jemals auf dem Bolzplatz war.
Doch, war der, mit den Kids. Da merkt er das Alter in den Knochen. Das Denken, sagt er, klappt aber noch ziemlich gut. Altert das Gehirn also langsamer als der Rest unseres Redakteurs?
Ja, wir haben ja geglaubt, dass das Gehirn des Redakteurs viel schneller altert als der Rest. Und mittlerweile nein.
Aber nicht nur seins, oder?
Wir hatten nicht nur seins. Okay. Wir hatten aber früher das Dogma in der Neurologie, dass Gehirnzellen sich nicht regenerieren können. Dass wir sozusagen mit einer gewissen Menge auf die Welt kommen und dann geht es nur bergab. Das ist aber nicht so. Gerade in den Bereichen, die für Gedächtnis zuständig sind, gibt es einen unglaublichen Turnover, also neue Gehirnzellen. Gerade, man kann Dinge, wir können im Alter erstaunliche Dinge lernen, was man früher für unmöglich gehalten hat. Du kannst heute Londoner Taxifahrer werden. Das ist ein Beispiel für einen maximalen Gehirnumbau, weil du unfassbar viel lernen musst. Es gibt nichts Schlimmeres als das unlogische Straßennetz Londons. Und wenn die Leute den Taxischein machen, dann kannst du hinter im Kernspinnen sehen, dass sich das Gehirn verändert hat an bestimmten Stellen. Also es ist umbaufähig. Es ist auch im hohen Alter umbaufähig. Und in dieser Studie wurde eine Sache zitiert, dieser neuen Studie, die für mich völlig neu war. Wir haben eine Art stille Synapsen, Verbindungen, stille Verbindungen, die man sozusagen als Reservetank für späteres Denken sehen kann. Das heißt, die Potenzialität ist da. Ich glaube, dass die Beobachtung, dass wir immer schlechter oder sehr früh schlecht werden im Denken oder Erinnern, mehr damit zu tun hat, dass wir erwarten, dass wir schlecht werden im Denken und Erinnern.
Und deswegen weniger uns mit Denken beschäftigen und dann dümmer werden wirklich, oder?
Weil ich es gar nicht erst versuche. Wenn ich glaube, dass ich mir keine Namen merken kann, dann werde ich mir die Namen auch gar nicht merken, weil ich den Versuch ja gar nicht mache. Wenn ich mich ständig nur in meiner Komfortzone bewege, dann wird ja nichts Neues hinzukommen. Ich glaube, dass wir das Altern aufhalten und dass wir uns maximal bremsen können, indem wir Lehrer werden, indem wir uns ständig auf neue Schüler einstellen müssen, indem wir viel verreisen und Leute treffen oder, darf ich kurz selbstbezogen sein, oder indem wir zum Beispiel Podcasts hören. Ich habe, weil es hier in den Zusammenhang passt, es ist mir unangenehm, aber nur ein bisschen. Ich habe einen Podcast, in dem es ums Gehirn geht. Wenn Sie googeln, Podcast Heyer Gehirn, dann finden Sie oder ihr den. Es geht genau darum, es geht auch ums Altern des Gehirns in einer der älteren Folgen.
Jetzt zwei Fragen bitte mit wenigen Worten beantworten abschließend. Ab wann geht's denn tatsächlich wirklich merklich abwärts und wie alt wirst du in diesem Jahr?
Es geht abwärts, das kann man nicht quantifizieren, weil es wirklich davon abhängt, was du mit deinem Gehirn tust. Das, was anatomisch da ist, geht ja schon abwärts ab 2 Jahren. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt, weil wir offensichtlich mit der Restsubstanz maximal gut arbeiten können, wenn wir es denn versuchen. Also es gibt keinen Punkt, wo man sagen würde, es geht abwärts.
Es gibt keinen Punkt, wo man Magnus Heyer sagen kann, bitte beantworte die Frage in wenigen Worten.
Es gibt diesen Punkt nicht. Und wie alt ich in diesem Jahr werde, keine Ahnung, ich kann mir Zahlen ab 50 nicht merken. Und es ist ein runder Geburtstag. Ich kann mir Zahlen über 50 nicht merken, ist die korrekte Antwort.
Über das Altern des Gehirns sprachen wir mit Arzt und Mediziner des Dr. Magnus Heyer, der in diesem Jahr 40 wird. Habe ich gerne gesagt.
Magnus. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster steigt und seinen Podcast anpreist. Tschüss, Magnus. Ich wollte dich mal fragen nach deinen Erfahrungen mit altem Wein. Ich kann sagen, ich habe einmal an meinem 18. Geburtstag, das ist schon ein bisschen her,
ja,
einen Wein geholt aus meinem Geburtsjahr 1970. Ja. Weil mein Vater kannte sich nicht aus mit Wein, hat aber sehr gerne in Baden-Württemberg an Weinproben teilgenommen, da einfach mal irgendwelche Kisten gekauft und dann vergessen, dass er sie hat. Weil was nicht im Haus war, sondern im Garagenkeller, wurde einfach nicht mehr beachtet. Also 18 Jahre und dann machten wir diese Flasche auf und prosteten uns zu, ein Freund und ich, und es schmeckte furchtbar, furchtbar, richtig eklig, und dann haben wir den stehen lassen. Mhm. Und dann am nächsten Tag, bei Anbruch des Mittags, wie du es vorhin so schön gesagt hast, oder noch später, als wir aufräumten von der großen Fete, habe ich dann gedacht, Mensch, da steht ja noch diese Flasche. Jetzt.
Und ich meine, mit 18 lässt mir auch kein Alkohol verkommen.
Naja,
bei Anbruch des Mittags.
Da war noch genug Alkohol. wir hatten so viel, dass selbst nach einem 18. Geburtstag noch Alkohol da. Nee, und dann haben wir, dann habe ich den probiert. Mhm. Nochmal. Und dann hatte der sich über Nacht völlig verwandelt. Also die Luft hat so viel verändert.
Oft ist es ja nicht mal die Nacht, die es braucht. Manchmal reicht ja schon eine halbe Stunde. Also ja, ich habe das ganz
mir,
oft
bei das älteren Weinen. Das hättest du mir 11,5 Stunden früher sagen
aber
sollen.
Aber es muss auch gar nicht bei älteren Weinen sein. Es ist vor allem bei Rotweinen, finde ich, irgendwie, den tut ein bisschen Luft fast immer sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall war das so, dass es von wirklich umgekippt eklig, was ich dachte, zu wahnsinnig lecker wurde. aber das ist auch, muss ich sagen, also ich habe schon sowas wie einen älteren Vintage-Portwein mal probiert oder so. Ich bin jetzt überhaupt kein Mensch, der richtig viel Geld für Wein ausgibt. Deswegen ist das ein 18 Jahre alter Wein ist der älteste, den ich je getrunken habe. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du mal was Ähnliches... Ich finde auch, warum? Also ein 3 Jahre alter Wein schmeckt ja super gut. Warum soll ich so viel Geld in die Hand nehmen? Dafür könnte ich mir ja schon wieder ein neues Werkzeug kaufen.
Du, pass auf, bei mir ist es so, ich habe auch schon deutlich ältere Weine getrunken. Ich glaube sogar auch älter als 18 Jahre, aber das sind so Zufallsweine. Ähnlich wie bei deinem Vater war es so, weißt du, die hast du dann irgendwie um die Jahrtausendwende rum mal mitgebracht gekriegt und immer von Wohnung zu Wohnung mitgenommen. Und schon damals war der Wein schon mehrere Jahre alt, weil den irgendjemand zu Hause rumliegen hat und sagt, ich muss dem Oswald noch irgendein Rohr mitbringen. Na so. Und die haben dann gar nicht so schlecht geschmeckt, aber auch gar nicht besonders gut. Also ich denke mal, die hätten wahrscheinlich in dem Jahr, wo der Wein abgefüllt wurde, ähnlich geschmeckt. Das war alles brauchbar. Es kann allerdings auch daran liegen, dass ich einfach kein so trainierter und geübter Weintrinker bin, dass ich das einfach auch nicht schmecke. Also ich erinnere mich an einen sehr exklusiven Restaurantbesuch mit wo wir gemeinsam am Tisch saßen mit Bernhard Moser, der also zweimal eine richtig teure Flasche Wein zurückging, wie er sagte, Entschuldigung, aber der korkt. Also ich habe es nicht geschmeckt.
Ja, du, das war vielleicht, es gibt ja, also Bernhard, falls du zuhörst, das meinen wir natürlich bei dir überhaupt nicht. Aber es gibt natürlich auch diese affektierten Leute, die immer sagen, es korkt. Einfach, oder irgendwas wäre nicht richtig, einfach um eine zweite Flasche zu verlangen.
Nee, so
kennst
war
du die
das
auch?
Nicht.
Nee, so nein, das habe ich ja extra
und
gesagt.
Und hat ihm auch bei der zweiten Flasche schon so leid getan, dass er sagen musste, nee, genau. Also sorry, aber der auch.
Deswegen sage ich das ja auch. Aber kennst du diese Leute, die eigentlich keine Ahnung von Wein haben, aber dann immer irgendwie mit der Nase rümpfen und sich irgendwas einbilden, um cool auszusehen?
Ja, also
du bist halt das Gegenteil.
Zum Glück nur vom Hören sagen, genau. Mit so Leuten umgibt man sich ja auch nicht gerne. Nee,
aber man erlebt sie manchmal. Aber ich wollte sagen, und du bist halt das Gegenteil.
Ja.
Der Wein schmeckt halt voll nach Kork und du denkst, das ist eine angenehm nussige Note.
War
das
mit Absicht.
Ist, ja, richtig, genau.
Der schmeckt irgendwie eichig, nach Eiche, nach Korkeiche.
Genau, ich schmecke Vanillearomen und du Kork, lecker. Da nehme ich dann noch einen. Ja. Ich habe auch die passende Korkhose. Nee, der war ganz schön.
Aber ich habe zum Beispiel gerade einen anderen Unfall, der vom Winzer schon passiert ist, den ich total gerne trinke. Und zwar ist das ein sehr dunkelroter Rosé. Das ist also ursprünglich sollte es mal ein Rotwein werden. Das war irgendwie so ein portugiesischer Fauxpas, der passiert ist. Das ist also jetzt ein Rotwein, der den trinkt man wie ein Rosé kalt. Das ist total lecker und erfrischend. Der perfekte Frühling-Sommerwein, aber eben rot, dunkel. Also, cool.
Du,
und gar nicht alt in der Flasche.
Du hast so viel Weine, die du von Umzug zu Umzug mitgenommen hast.
Nee, ich habe das Regal umgeschmissen letztes Jahr.
Na gut,
das
ich wollte sagen, ansonsten.
Stunden in der Garage, kannst du dir nicht vorstellen.
Leg doch einfach mal ein paar von den Rotweinen in den Kühlschrank. Vielleicht erlebst du da ein ganz neues Geschmacksspektrum. Oder eben nicht. Weißt du? Du hast ja eh am Anfang dieses Gesprächs gesagt, dass du praktisch nichts schmeckst. Und das ist ja, kann ja auch eine Hilfe sein.
Mhm. Könnte.
Könnte.
Es ist 11.19 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist alt.
Völlig richtig.
Jetzt ist es ja doppelt alt, weil wir reden ja jetzt über letzte Woche.
Ja, ja, wobei die ist ja noch frisch in unserem Gedächtnis. Also ich habe in der letzten Woche doch so von meinem Besuch im Brix geschwärmt, dem Restaurant von Arne Anker.
Jupp.
Du erinnerst dich,
ja.
Trotz hohem Alter.
Und ich habe die Einladung angenommen, ich warte noch auf das Datum.
Sehr schön. Und viele, liebe Hörerinnen und Hörer von Ihnen, haben nach dem Namen gefragt. Ich sag's jetzt nochmal für die, die sich nicht getraut haben, eine E-Mail zu schreiben. Brix, also B-R-I-K-Z. Was mich seit letzter Woche dann aber beschäftigt hat, Arne hatte mir von seinem Kräuterlieferanten erzählt, Werner Bickert. Genau, Kräuter Werner, der ihm die besten und seltensten Kräuter, Saaten und auch Baumrinden und was nicht alles besorgt. Und Werner hat richtig Pech gehabt. Waschbären haben sich in das Gewächshaus geschlichen, als es richtig kalt war. Und zwar das, in dem die Heizungsanlage stand, und haben sie kaputt gemacht, sodass dann alle Mutterpflanzen von Werner erfroren sind. Und jetzt kommen wir auch zu unserem Thema. Teilweise nämlich wahnsinnig alte Pflanzen, die man jetzt nicht in ein paar Monaten und nicht mal in ein paar Jahren einfach so nachzüchten kann. Ich wollte mit dem Mann selber darüber sprechen und mir natürlich auch anschauen, was er noch hat in seinem Vorrat. Und deswegen habe ich mich am Freitag aufgemacht mit Mikrofon in die Markthalle 9 nach Kreuzberg.
Du, erzähl mir mal ein bisschen über dich. Wie bist du überhaupt zu diesen ganzen Pflanzen und Gewürzen gekommen?
Na, ganz einfach. Ich habe Gärtner gelernt. Ich koche seit meinem 8. Lebensjahr leidenschaftlich gerne. Zu Anfang mit vielen Misserfolgen zum Leidwesen meiner Eltern. Es hat ab und zu mal gequalmt in der Küche.
Erzähl mir doch ein bisschen von den seltensten, verrücktesten, tollsten Dingen, die du hier hast oder die du hattest. Man muss ja sagen, einiges ist jetzt verloren.
Ja, vieles ist ganz einfach durch den Brand kaputt gegangen. Naja, ich habe mich da so ein bisschen drauf spezialisiert. Ja, wirklich Kräuter und Gewürzkräuter, Heilkräuter und so, die man sowohl zum Kochen als auch für Heilzwecke, was ich ja eigentlich gar nicht sagen darf, weil...
Also Dinge, wo manche Leute sagen, es hätte Heilwirkung, ja?
Richtig, genau. Und das ist also so das, wo ich mich drauf spezialisiert habe. Und ich sammle seit 30 Jahren ungefähr angefangen, irgendwelche seltenen Sachen zu sammeln.
Erzähl mir mal von ein paar tatsächlich konkreten seltenen Sachen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Kräutersenf sehe, das ist nicht so selten.
Nein, nee, nee. Ich habe zum Beispiel, was weiß ich, die haben ja mal Bekannte aus Teneriffa mitgebracht, Aloe arborescens. Das ist so wie eine Aloe Vera, sieht aber völlig anders aus, hat ganz lange Blätter. Die wird also teilweise in Amerika zur Krebstherapie eingesetzt. So ist also auch die einzigste Aloe, die eine Zulassung hat für innere Anwendung.
Das heißt, du hast interessanterweise, bedienst du sozusagen einen Markt von Leuten, die durch Kräuter gesund werden wollen und dann aber auch Sterneküche, die einfach was wahnsinnig Leckeres damit anstellen wollen.
Richtig, genau. Bestes Beispiel, ich habe da einen Schnaps stehen. Das ist eine Tagetes, die kommt aus Mexiko. Ist eine wunderbare Gewürzpflanze, kann zu einem ganz leckeren Tee verarbeitet werden, der nebenbei auch ein bisschen gute Laune macht.
Schön, ein Launetee, sehr gut.
Ja, genau. Und da ist jetzt ein Schnaps draus geworden. Das ist eine Edelbrennerei in Hamburg, die haben wir damit beliefert. Und die hat also ganz exklusiv für uns 36 Flaschen davon gebrannt.
Und jetzt ist das ja so... Man würde denken, na ja, kann man ja wieder ansetzen und so, aber da waren teilweise auch erstens selten, aber auch alte Pflanzen, wo es dann einfach endlos dauert wahrscheinlich, bis die wieder in dem Zustand sind. Sag uns doch mal, was waren so die ältesten?
Eine, die Aloe, wo ich eben von gesprochen habe, die sind zum Teil über 20 Jahre alt. Ich meine, die ist in 10 Jahren vielleicht einen halben Meter hoch und die Blätter sind 10 oder 15 Zentimeter lang. Die hatte Blätter, die waren einen halben Meter lang. Das Ding war 2 Meter hoch und hat jedes Jahr 10, 15 Blüten gehabt. Gibt's nicht mehr.
Also, du bist auch schon über 25, das heißt, 20 Jahre auf eine Aloe zu warten, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ganz grundsätzlich, hast du denn für alle auch seltenen Pflanzen noch Samen, dass du wieder anzüchten kannst, oder gibt es Dinge, die komplett verloren gegangen sind?
Also, ich habe schon von ganz vielen Kunden zu hören gekriegt, so wie wir wieder was machen können in den Gewächshäusern, dann darf ich mir von diesem oder jenen Ableger holen oder so, was die Sache natürlich ein bisschen vereinfacht. Und ich denke, wir kriegen da auch ruckzuck wieder einen halbwegs vernünftigen Stamm hin. Ich habe ungefähr 35 Sorten Basilikum gehabt.
Ich wusste nicht mal, dass es 35 Sorten gibt.
Ja, da waren alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6 aus Afrika. Und die waren auch teilweise 8 und 10 Jahre und älter. Die hatten armdicke Stämme. Bis ich da mal wieder in der Größenordnung was habe, das wird dauern. Aber Gott sei Dank habe ich von den Sachen von allen Saat.
Ich bin extra am Freitag hergegangen, weil Arne Anker, bei dem ich letzte Woche essen war, mir nicht nur von Werner überhaupt erzählt hat, deswegen sind wir auf die Geschichte gekommen, sondern auch gesagt hat, dass er Freitag immer hier einkaufen geht. Und Arne, du so als Spitzenkoch, was verarbeitest du von Werner, egal ob es jetzt aktuell noch da ist oder nicht da ist?
Naja, also das, was da ist, das, du siehst ja selber am Stand, das sind ganz viele Essige. Johannisbeer-Essig, Aronia-Bären-Essig, Kräuteressig. Aber auch die ganzen getrockneten Geschichten sind halt natürlich heißer Shit. Ja, du hast Szechuan-Pfeffer, der halt, wie ich, nach Szechuan-Pfeffer schmeckt. Das heißt, der prickelt auf der Zunge, der betäubt die Sinne.
Der hat mir ja,
der betäubt die Sinne. Und das ist halt das Geile. Du hast gute Produkte, die du verarbeiten willst. Aber auch dieser honigfermentierte Knoblauch ist halt geil. Den verarbeiten wir in der Burb Raw, die du gegessen hast.
Oh, das war der absolute Hammer, ja.
Ja, und das ist eigentlich so ein Zufallsprodukt gewesen. Ja, Werner hat dann irgendwann mal mit Knoblauch rumexperimentiert, gespielt, hat den Honig fermentiert. Und ich dachte, ach komm, nimm mal ein Glas mit. Der stand bei mir dann irgendwie noch 2 Wochen. Und dann irgendwie, okay, wir brauchen eine Soße, ein Gast will ein extra Gericht noch haben. Okay, das hast du schnell gemacht. Komm, nimm die Beurre Blanc, hau den Honig da rein, mix den durch. Und das ist halt raus geworden. Ja, das ist wirklich Geschmacksorgasmus. Ja, und so gehst du halt natürlich irgendwo weiter. Und danach entwickelst du die Gerichten. Jetzt ist er dabei, irgendwo Harissa-Pasten zu machen. Das heißt, wir gehen irgendwo dann in à la carte rein mit einem arabischen Hauptgang und einem T-Bone Steak. Und das ist halt so Emotion pur.
Schmeckt auch, wenn man sich keinen T-Bone Steak dazu leisten kann. Arne, könnt ihr aus der Spitzengastronomie dem Werner dann auch unter die Arme greifen? Also ja, wir können spenden, wir können hier einkaufen, aber könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr für ihn tun?
Natürlich, also gerade wir in der Spitzengastronomie haben wir die Möglichkeit, mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das heißt, wir erzählen natürlich auch den Gästen irgendwo die Geschichte am Gast. Okay, wo kommt das her? Was ist da drin? Warum das? Ja, wir haben jetzt Tagetes Besiederbrand gemacht in der Zusammenarbeit mit Werner und dem Edelhof 1504 in Hamburg. So, da ist dieser Tagetes Besiedergeist rausgekommen. Gibt 36 Flaschen. Das sind Besonderheiten. Kannst du käuflich erwerben. Ja? Das kann Werner verkaufen, das können wir verkaufen. Das kommt der Sache dann irgendwo wieder zugute. Ja? Dass auch da was vorangeht. Ja, dass man noch mehr die Leute irgendwo dafür sensibilisiert, zu sagen, okay, das ist ein Kräutergarten, das ist Gewächshaus, das ist Handwerk. Versteht ihr das? Ja, dann kommt rüber und seid dabei.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörer und Hörer, Werner Bickert helfen wollen, seinen Betrieb wieder aufzubauen, dann gibt's dafür bei Better Place eine Spendenaktion unter dem Titel Hilfe für Werners Kräutergarten nach Brand. Wir verlinken die Aktion jetzt nochmal auf der Facebook-Seite, oder Sie gehen einfach Freitag oder Samstag in die Markthalle 9 in Kreuzberg und kaufen einfach Kräuter, Senf, Essig oder eben Schnaps, ganz wie Sie mögen.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Alt.
Ich sehe alt aus, gebe ich zu. Doch warte einfach weiter. In 20 Jahren, da sagst du, erfreut und ziemlich heiter, du siehst ja, mein Gott, Walter, echt gut aus. Für dein Alter.
Für dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1. Alter Schwede.
Auf unserer alten Facebook-Seite.
Die alte, genau. Ja, ja.